es gibt glaub, keinen Verwaltungsrat, keine Geschäftsleitung, wo nicht darüber redet, wie bringen wir eigentlich eine Kultur hin, wo die Leute gerne hier hinkommen, die Besten wollen hier hinkommen und die, die wir wollen, behalten bleiben. Ich glaube, nicht alle wollen bleiben, aber die, die wir wollen, behalten bleiben. Und ich glaube, das ist so strategisch eines der Top 3 Themen, die aktuell in der Geschäftsleitung und VR am Ablaufen ist.
In unserem Podcast «Auch bei New Work wird geweint» reden wir mit Leuten, die sich mit der Zukunft der Arbeit auseinandersetzen. Heute dabei ist der Loris Niederberger von MoodTalk. Mit ihrer Software hilft MoodTalk Teams dabei, ihre Zusammenarbeit zu verbessern. Im Kern steht die Frage, wieso dass es so wichtig ist, dass sich Teams damit auseinandersetzen, wie sie gerne möchten zusammenarbeiten und wie sie auch dort ankommen. Hey, ich habe mir da schon mal eine mega easy Einstiegsfrage für dich überlegt. Und ihr redet ja auf eurer Website davon, ihr macht gute Teams zu super Teams. Und auch, jetzt muss ich kurz spicken, der Begriff Teamentwicklung steht relativ im Zentrum. Was heisst denn für die Teamentwicklung? Und wie habt ihr da so ein bisschen erlebt, dass das Team überhaupt Entwicklung braucht, dass da irgendwie etwas Bewusstes braucht, wo da pusht?
Mhm. Ja, vielleicht sogar dann noch ein wichtiger, das ist schon ein Disclosure, und zwar, dass ich nicht irgendein Teamentwicklungsexpert bin, im Sinn von Ausbildung, Arbeitspsychologie, Psychologie oder irgendetwas in die Richtung, sondern dass wir einfach eine Software dafür bauen. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Unterschied, weil nur Disclaimer, weil sonst dann wir die Leute wieder da aufhängen. Und was ich eigentlich auch heute zu erteilen, ist mehr basierend auf Daten, die wir sehen. Ich glaube, das ist auch noch wichtig, solche Erfahrungen da. Aber zum Beispiel deine Frage zu beantworten, ich glaube, da kann ich fast am besten erzählen, wie man es einfach auch bei uns selber erlebt. Und so, ich glaube, jedes Team braucht am Schluss, oder entwickelt sich, glaube ich, von allein. Es ist mal, dass man etwas braucht. Ich glaube, entwickelt man sich sowieso. Mit einem strukturierten Ansatz kann man vielleicht mehr leiten, in welche Richtung man sich entwickeln will. Ich glaube, das ist mehr das, was ich sehe. Ich glaube, mit jeder Interaktion, die man zusammen hat, kommt man meistens einen Schritt weiter oder vielleicht sogar gibt es auch eine Rückentwicklung, kann sein. Ich glaube, so der Stillstand, das ist wahrscheinlich das, wo die wenigsten Teams haben, auch wenn sie zum Teil das, glaube ich, das Gefühl haben, sondern ich glaube, Entwicklung gibt es immer. Und darum braucht es Teamentwicklung, ich glaube, es braucht vor allem einen Plan, wo man sich hier entwickeln will. Weil sogar auch in Teams, die von sich wahrscheinlich behaupten, hey, bei uns ist alles gut, weißt, wir sind schon seit 3 Jahren zusammen, wir kennen uns schon gut. Auch da, ich glaube, hilft es einfach, wenn man einen Plan hat. Und wir vergleichen es auch zum Teil immer wieder eigentlich dann auf einer Organisationsebene. Man hat gefühlt für alles einen Plan, für alles eine Strategie. Alles muss messbar sein. Außer wenn es darum geht, wie schaffen wir eigentlich zusammen, was für eine Kultur, wenn wie gehen wir eigentlich miteinander um.
Voll.
Und das Spannende ist auch wieder, mehr und mehr haben zwar vielleicht das Zielbild, wo sie sagen, wo wollen wir eigentlich hingehen, und dann ist aber eine Blackbox dazwischen. Und wir sagen, ja du, wir machen, weißt, einmal im Jahr haben wir ein Seminar mit dem Team, da können wir wieder darüber reden, und dann haben wir das wieder in einem Jahr, und dazwischen haben wir ein Team-Event, weißt, immer super, da kommen immer eigentlich noch viel. Und das ist, glaube ich, mehr so das, was ich würde sagen, es braucht mehr einen Plan, wo wir hingehen, aber dann eigentlich auch viel mehr Klarheit und Struktur. Wie kommen wir dorthin? Und vielleicht auch immer wieder mal ein bisschen Status Quo-Analyse, eine Reflexion, ja, wo sind wir denn aktuell? Hat es uns überhaupt geholfen? Gehen wir in die richtige Richtung? Hat sich irgendetwas bei dem Setting verändert? Sind neue Leute hinzugekommen? Und eigentlich, ja, was es braucht, glaube ich, in dieser Entwicklung ist die Klarheit. Das ist so ein bisschen meine Meinung.
Okay. Und hast du das Gefühl, da braucht es bei jeder Größe? Also ihr sind jetzt, glaube ich, 3 Leute, wenn man nicht täuscht.
Jetzt sind wir bald 6. Jetzt
sind wir bald. Okay.
Wir haben jetzt 3. angefangen.
Okay.
Und ich, das ist aber immer eine Frage, die uns gestellt wird, wenn ist es eigentlich, wenn ist das Team, brauchen das alle? So ganz ehrlich sein, wo wir das 3. sind am Anfang, haben wir es, glaube ich, erst recht gebraucht. nur schon mal zu definieren, hey, wie schaffen wir eigentlich genau zusammen? Wer ist eigentlich für was zuständig? Wie gehen wir vielleicht auch mit Konflikt um? Wie sprechen wir Themen an? Wie halten wir eigentlich gute Meetings ab? Das war immer so das erste Thema. Ja, was auch
Kultur, ein
Kultur also. Ist, wie geben wir uns Feedback? Das sind auch so Themen und ich glaube, dass also vielleicht siamesische Zwillinge in einem Team haben schon viele Connection Points, wo sie nicht mehr zu viel definieren, weil sie immer miteinander zusammen sind. Alle anderen, glaube ich, haben wahrscheinlich nicht die volle Transparenz und ich glaube, das brauchen alle Teams, ja.
Ja, und ich habe das Gefühl, so am Anfang von einer Unternehmung, so nach der Gründung, ist Vollgas und irgendwie oft verschmelzen die ja dann so ein bisschen Privatleben und Berufsleben und machst halt da mal am Wochenende was, weil du gerade voll on fire bist. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Regeln oder Abmachungen zwischen den Leuten umso wichtiger sind in dieser Phase.
Ja, oder zwischen was wir am Anfang sehr früh diskutiert haben, ist, erwartet man, dass man am Wochenende oder im Feierabend auch erreichbar ist oder arbeitet.
Genau.
Und ich glaube, spannend dort ist, der Siri hat zum Beispiel immer gesagt, klares Nein, muss man nicht. Ja. Ich glaube, das ist so die Erfahrung aus der Beratung. Unter der Woche arbeitet man sehr viel, aber am Wochenende ist heilig, oder? Und bei mir ist dann zwischen welche mehr verschwommen gewesen, bei Jonas glaube ich auch. Und ich glaube, das ist auch absolut okay. Aber wir haben dann wieder die Klarheit geschaffen, mal darüber reden und gesagt, hey, ja, das ist absolut okay, oder? Man kann am Wochenende auch E-Mails schreiben, machen, man erwartet eigentlich nicht, dass man antwortet. Und das ist fair enough. Und wenn es einen stresst, am Wochenende etwas zu bekommen, dann ist das halt so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mehr das, wo uns vor allem einem kleinen Team oder jedem Team, glaube ich, hilft, einfach mal darüber zu reden. Und dann ist es auch okay. Und der Punkt, aber ich glaube, das Spannende, wenn man es dann einmal tut, notieren, dann kann man es dann auch mal vorholen, wenn man das Gefühl hat, hey, wir halten uns eigentlich gleich nicht dran, oder? Jetzt drückt der Loris immer, dass wir gleich am Wochenende etwas machen. Ich habe gesagt, das ist okay, nicht, oder?
Ja.
Und dann kann man eigentlich wieder darüber reden und sagen, hey, eigentlich haben wir mal eine Abmachung gehabt. Wieso ist es anders? Hat sich etwas verändert? Und ich glaube, das ist mir das, was jedem Team hilft.
Ich finde, gerade da mit den E-Mails am Wochenende, finde ich ein mega gutes Beispiel, weil ich letzte oder vorletzte Woche an einem New York Event war, wo da auch so ein bisschen diskutiert worden ist und jemand hat dann seine Erfahrung geteilt und hat gesagt, hey, ich tue mega gerne am Sonntagabend so die Woche vorbereiten. Da ist einfach sein Ding und da kann man es gut finden oder nicht, aber er macht es so. Und er hat seinen Leuten auch gesagt, hey, nur weil ein E-Mail von mir überkommt, heisst ja nicht, dass ich erwarte, dass er es lesen und eine Antwort macht. Und man kann dann auch technisch, gibt es coole Möglichkeiten, dass man E-Mails erst am nächsten Morgen scheduled. Ich nutze das noch gern, wenn ich weiss, ich bin zu Zeiten dran, wo ich nicht erwarte, dass da jemand aufmacht und lässt, dann kann ich es ja zum Glück schedulen, dass es du dann auch erst überkommst, wenn du am Arbeiten bist. Aber es ist schon sehr wichtig, oder? Einfach nur die Information, hey, nur weil du das von mir überkommst, wenn du nicht am Arbeiten bist, erwarte ich das nicht. Oder vielleicht eben schon. Und viele einigen sich ja dann darauf, hey, look, ich weiss zum Beispiel, wenn mir der Röbi am Abend um 9 Uhr zweimal nacheinander anruft, dann weiss ich, okay, irgendetwas ist dringend, weil das ist jetzt bei uns implizit klar, aber da einfach mal festhalten im ganzen Team hilft definitiv.
Und ich glaube, also der zweite Punkt ist auch, und das ist auch das, was wir bei uns in den Daten sehen, Teams müssen das vielleicht weniger häufig wieder diskutieren. Also wenn wir sagen, hey, es ist eigentlich auch mal gut, wenn jetzt das nicht alle zwei Wochen wieder führen und diskutieren. Aber ich glaube, das, was man muss diskutieren und festlegen, ist entscheidend. Und auch vor allem Teams, die sagen, hey, wir sind jetzt so lange miteinander zusammen. Wenn die das mal diskutieren, und das kann sogar nur ein Thema sein, kommt plötzlich auf, hey, ich habe gar nicht gewusst, dass dich das beschäftigt, oder? Und ich glaube, das ist mehr entscheidend aus meiner Sicht.
Und ich finde, es verändert sich auch mega fest. Also ich mag mich erinnern, die Anfangszeit, wo ich bei SmartTV angefangen habe, der Moreno ist so ein Kandidat gewesen, er hat lieber eher Sport als früher geschafft. Und dann hat es auch mal gegeben, dass du am Morgen siehst, er hat irgendwie morgen um 3 noch Sachen eingecheckt. Und da kann man jetzt darüber diskutieren, ob jetzt da ein gesunder Lebensstil ist oder nicht. Hat sich, glaube ich, inzwischen da so ein bisschen verändert. Aber am Ende des Tages denke ich, wenn er produktiv war und da haben alle gewusst, haben alle akzeptiert, hat mega gut funktioniert. Und irgendwie mit dem Wachstum, wo das Team grösser geworden ist und man sich nicht unbedingt zwingend alle untereinander persönlich kennt haben, haben wir mal sagen, hey, im Fall, wenn du da siehst, dass er das macht, heisst das nicht, dass da irgendjemand auch von dir erwartet, sondern für ihn funktioniert es am besten. Aber das ist nicht die Erwartungshaltung von der Organisation an dich. Und ich glaube, da hätte halt auch geholfen, zu dem Zeitpunkt, wenn man da effektiv mal schwarz auf weiß auf Papier gehabt hätte. Und so hätte können irgendwie auch neue Teammitglieder zeigen und erklären, weil es einfach schon verbalisiert ist und nicht noch irgendwie implizit herausgefunden werden.
Absolut.
Weißt du, so ein bisschen eure Erfahrung bei der Akzeptanz der Teams? Also ich nehme mal an, so als Startup ist eh nicht immer ganz einfach, um irgendwie reinkommen und erklären, was der Mehrwert ist. Aber wenn dann die Hürde so ein bisschen genommen haben und das Tool wird eingeführt, wie ist die Akzeptanz von den Teams selber?
Generell hoch. Es ist immer die Frage, wie das Team auch für sich dann einstellt. Weil was wir halt mitbringen, ist am Schluss eine Software, die man aber für sich muss personalisieren muss. Und da ist dann eigentlich mehr immer die Frage, okay, dann das die Leute auch sauber aufsetzen, dann das auch zum Beispiel das Intervall, das sie wollen, sauber aufsetzen, oder müssen wir da ein bisschen unterstützen. Mhm. Ich glaube, es ist immer bei einer Software, die kann zum Teil mehr, als man wahrscheinlich weiss, als man wahrscheinlich auch nutzt.
Ja, ja.
Und meistens sagen wir nicht, das funktioniert nicht, weißt, ja, weil ich einfach vielleicht dann nicht das super eingestellt habe. Und ich glaube, das ist vor allem entscheidend, wieso wir auch sehr viel Zeit in die Begleitung von dem Onboarding investieren, dann mit uns zusammen, dass das wie auch super aufgesetzt wird. Und ich glaube, das Zweite, wo entscheidend ist, ob das auch positiv aufgenommen wird, ist, dass man einen klaren Plan hat und das Ziel, wieso wir jetzt das machen.
Okay.
Und zum ganz ehrlich sein, das ist vielleicht auch das, was wir noch ein bisschen über müssen, auch kommunizieren. Die Leute haben vielfach das Gefühl, ja, Mood Talk, da geht es jetzt nur darum, ein bisschen über Gefühl zu reden, wie geht es einem etc. Wir sagen immer, ja, das ist wahrscheinlich dann haben wir, dann ist man einen Reifegrad erreicht, wo schon, okay, das ist schon sehr gut, wenn das dann die ersten Themen sind. Aber eben am Anfang tun wir eigentlich mal über Basics reden, wo jedes Team beschäftigt, weil aus meiner Sicht, Hypothese, jedes Team wirklich, eine Meinung oder jede Person im Team eine Meinung darüber hat, aber wenn man halt in die Runde fragst, im eigenen Team, was sind gute Meetings? Du wirst wahrscheinlich 4 verschiedene Meinungen hören, oder? Ein paar sagen, du bist okay, unvorbereitet reinzukommen, weißt du, muss kreativ sein auch. Andere sagen, dann schicken wir die Infos 48 Stunden vorher, kannst nicht erwarten, dass ich das eine Stunde vorher anschaue, oder? Und so, das ist das, was wir dann am Ende aufbringen und den Leuten sagen, hey, schau, wir bringen euch Struktur für etwas, was ihr schon macht. Und wir dann nicht etwas Neues finden, und das dann eigentlich wie die Akzeptanz erhöhen, wenn die Leute plötzlich merken, hey, das löst eigentlich für uns das Problem, das wir tatsächlich haben, oder? Wo wir eigentlich wie die Klarheit noch nicht haben. Und das ist eigentlich so das Entscheidende. Was ist der Grund, wieso wir nicht können, wie wird es eingestellt, wie häufig tun wir es durchführen, dass es für uns passt? Und was ist am Schluss auch der Outcome hinten raus? Was kann man messen? Was kann man sehen?
Aber das heisst, du hast im Voraus so gesagt, eben, ihr macht eine Software, es sind keine Organisationsberatung, hast du gesagt. Aber gleich, wenn man jetzt euer Produkt einführt, dann verstehe ich richtig, ihr begleitet eure Kundinnen bei dem.
Wir machen eigentlich eine Produkteinführung. Es ist wie wenn du ein neues Sales-Tool wahrscheinlich runterladest oder kaufst. Heisst, hey, komm, mach noch schnell einen Call, wir setzen es darauf, wenn du Fragen hast, hilf mir. Das heisst, unser Service ist Customer Success fokussiert aufs Produkt, aber jetzt nicht, hey Loris, komm mal vorbei, jetzt machen wir mal einen 4-stündigen Workshop, um eine Teamkarte erstellen und weißt, da haben wir vielleicht auch noch Herausforderungen, machen wir noch Führungsschulung, das machen wir überhaupt nicht, sondern da tun wir dann mit Partnern zusammenarbeiten.
Aber das heisst, ihr habt auch keine Kunden, die das Ding einfach runterladen, sich einen Account machen und damit arbeiten, ohne dass du mal mit ihnen geredet hast. Da gibt es wie, oder gibt es da?
Bis jetzt bieten wir es einfach auch nicht an, weil wir sind wie überzeugt.
Also du kommst gar nicht dazu. Ja,
Weil wir sind wie überzeugt, zum einen ist nicht die Lösung noch nicht so reif, dass man auch das jetzt machen kann. Ich glaube, das ist mal die erste ehrliche Ebene, weil wir haben wie jetzt noch nicht alles völlig durchdefiniert, Videos etc., wie jetzt ein HubSpot als Beispiel. Auf dem Weg sind wir aber, das heisst, das wird einmal möglich sein. Und zum anderen sehen wir halt einfach auch den Mehrwert, dass wir sagen, hey, look, wir bieten eigentlich auch eine Lösung, wo wir euch irgendwann begleiten, wo wir euch Erfahrungen teilen und euch auf dem Weg mitnehmen, um auch voneinander zu lernen. Also es ist eigentlich so ein bisschen auf zwei Seiten, wieso wir den Austausch und das Aufsetzen unbedingt event persönlich durchführen.
Und wie haben die das untereinander? Also ich nehme an, ihr habt ja die Teamcharter auch eingeführt bei euch und eure Meetings sind auch strukturiert nach euren Empfehlungen. Wie lebt ihr das im Alltag?
Ja, also wir persönlich machen im Team alle 2 Wochen den Mood Talk. Und es ist eigentlich spannend, meine Teamkarte haben wir eigentlich von Tag 1 gehabt. Am Anfang war es so auf einem PDF gewesen, dann ist es halt in unserem Tool dann irgendwann mal gewesen. Wahrscheinlich von Tag 1 gewesen, die wird halt eigentlich auch jedes Meeting immer wieder weiterentwickelt. Ja. Also man sagt, hey, das ist jetzt eigentlich gut, das kann man empfehlen, das ist ein Erfolg, dass man vielleicht wieder drauf tun. Und das ist so die eine Ebene auf der Team-Ebene. Und es hilft halt auch, wenn jetzt neue Leute hinzukommen. Du kannst sagen, sogar im Bewerbungsplatz kannst du sagen, schau, das ist unsere Teamkarte. Das sind Sachen, die uns wichtig sind. An dem sind wir am Arbeiten. bin ich ehrlich, funktioniert noch nicht so gut, haben wir müssen draufnehmen, sind wir noch am, uns am Gefinden. Das ist so die eine Ebene, wo wir das einsetzen. Wir haben es auch zum Beispiel bei uns im Verwaltungsrat, machen wir auch den Mood-Talk, sind auch Externe dabei. Das heisst, wir haben wirklich eigentlich in all diesen Teams, zum Beispiel auch mit Agenturen, wo wir zusammen arbeiten, haben wir den Mood-Talk aufgesetzt. Das heisst, bei uns ist eigentlich überall, wo wir mit anderen zusammen arbeiten, das integriert. Es ist dann einfach eine verschiedene Frequenz, ein verschiedenes Intervall, wie wir das durchführen. Das heisst, zum Beispiel im Verwaltungsrat, haben wir es aufgesetzt und haben eigentlich in jeder Verwaltungsratssitzung einen Mood-Talk zum Start, und das ist alle 3 Monate als Beispiel. Mhm.
Also du hast ja mit Agenturen, das sind Dienstleister, die für euch arbeiten, die in der Zusammenarbeit. Okay.
Genau. Cool. Oder wir haben zum Beispiel jetzt auch unser Tool eingesetzt für das Onboarding von Leuten. Also ich habe jetzt eine Teamkarte sozusagen mit der LOD, die jetzt auch neu gestartet hat, weil wir zusammen jetzt das Marketing-Team auch bildet. Aber haben wir gesagt, hey, das sind wir jetzt mal temporär für die ersten 3 Monate. Was sind deine Erwartungen, was sind meine? Wie werden wir zusammenarbeiten, auch in dieser Onboarding-Phase? Mhm. Und dann sind wir eigentlich gemeinsam das Onboarding-Team. Und wahrscheinlich nach 3 Monaten sagen wir entweder, hey, wir machen das so weiter oder wir lassen es sein. Mhm. Das heisst, da können wir wirklich das Tool voll ausnutzen und einsetzen. Und vielleicht das Zweite, du hast auch gefragt, wie du das ausleben kannst. So ein zweites Format, das wir haben, wir nennen es Espresso Review. Und das sind eigentlich One-on-Ones. wir haben es eigentlich mehr damit gestartet, weil im ersten Jahr sind wir mal all zusammen auf Portugal. wir haben gesagt, hey, eines im Jahr gehen wir irgendwo sonst von aus arbeiten und ja, ein bisschen zusammen als Erlebnis zu haben. Und dort sind wir eigentlich an Strand runtergehockt, mal Siri und ich, haben beide Espresso in der Hand gehabt und haben mal diskutiert, hey, wie schaffen wir zwei eigentlich zusammen? Was sind Themen, die gut funktionieren? Wo sind vielleicht ein Thema, die uns noch nicht so passen, wie wir miteinander umgehen. Und das ist jetzt eigentlich wie bei uns auch, dass jede und jede miteinander eines im Monat eine halbe Stunde so ein Espresso-Review macht. Mhm. Und man eigentlich teilt, hey, 3 Sachen, die wir mega schätzen aneinander, die gut funktionieren, wo man auch sagt, wow, genial, wie das läuft. Und immer mindestens so etwas, wo man sagt, hey, ich glaube, da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Und zum Beispiel, ich weiß noch eins, wo ich und das hier mal ganz am Anfang hatte, wo wir zusammen in Kunden-Meetings gsi sind. Mhm. Ich habe noch eher zu viel erzählen, wie man dann noch gemerkt hat. Ein bisschen chaotisch und das hier halt eine sehr strukturierte, wo dann irgendwann mal gesagt hat, hey, du redest mir alle ins Wort rein vor den Kunden. und das macht mich hässig, oder? Und ich sage, hey, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber mega gut, dass du das sagst. Und so ist es eigentlich plötzlich bewusst und du kannst es eigentlich auch mit weniger Emotionen so diskutieren. Das ist so wie das Zweite, was wir machen und dann auch notieren und das eigentlich wie das Track ist. Das heisst, leben wir es? Absolut.
Okay. ist auch nicht selbstverständlich. Also ich meine, das ist so der Klassiker, wir können es immer auf uns beziehen. Sobald es darum geht, um irgendwie unsere eigene Website oder unsere eigenen Apps zu entwickeln, müssen wir uns sehr fest an die Nase nehmen, dass wir uns an das halten, was wir unseren Kundinnen immer erzählen. Und können überhaupt nicht so lean und agil vorwärts schritten, wie man da immer so nach außen erzählt, weil es plötzlich doch irgendwie emotional schwieriger ist, um die abgrenzen. Da kann man schon vorstellen, dass auch für euch nicht immer ganz einfach ist, um sich wirklich an das halten und sagen, hey, wir pushen es jetzt voll durch, aber voll schön, dass es funktioniert. Wie läuft denn so ein Mood-Talk in der Regel? Also der Espresso-Review hast du jetzt ein bisschen gesagt, also One-on-One mit sehr viel Wertschätzung auch und positiver Bestärkung, was glaube ich auch sehr essentiell da ist. Und wie ist so in einem Mood-Talk, wie muss man das vorstellen?
Ja, ich meine, im Mood-Talk im Kern ist eigentlich sind die Regeln von der Zusammenarbeit, die man auf dieser Teamkarte definiert hat. Und wie eigentlich das abläuft, man bestimmt dann, wer moderiert eigentlich den Mood-Talk. Also, es passiert eigentlich meistens am Ende vom letzten Mood-Talk, sagt man, hey, wer macht den nächsten Mood-Talk? Oder vielleicht ist es auch jemand, der den Mood-Talk moderiert. Bei uns tut es jetzt immer rotieren, wo man sagt, hey, nächstes Mal machst du Jonas oder Mars oder Elodie. Und dann, was eigentlich passiert, ist, 5 Tage normal, plus minus vor dem Mood-Talk und eine kurze Vorbereitung auf das Meeting, dir aufs E-Mail. Darum auch wieder Software. Wir sagen, das Entscheidende ist, dass die Meetings, wenn man schon Zeit investiert, auch sehr gut vorbereitet sind. Wir haben immer gesagt, wenn es darum geht, darüber zu reden, wie schafft man eigentlich gut zusammen, sind Meetings meistens schlecht oder gar nicht vorbereitet, zum ehrlich sein. Man kommt ins Meeting rein und dann fragt die Führungskraft meistens, ja, wie geht es denn euch? Das ist meistens ruhig und dann, okay, komm, Röbi, sag jetzt mal, wie geht's eigentlich, durch, wie viel los, oder? Das ist dann meistens die Antwort. Und dann merkt man, ah, vielleicht ist er noch mehr und dann ist die Zeit eigentlich schon wieder rum. Und sehr impulsiv. Und das heisst, der Mood-Talk startet eigentlich bei uns immer, dass alle sich vorbereitet. Es ist eigentlich eine kurze Übung. Es sind vier Fragen, wo man die Stimmung angeht. Was funktioniert schon sehr gut? Was hat denn die Stimmung auch positiv beeinflusst? Wo man gerade kann Themen kommentieren und reinbringen. Hey, look, genial, Meetings, wie sie jetzt ablaufen. Wir haben sie am Nachmittag gut vorbereitet. Hey, oder genial, auch Kundenfeedback, das gekommen ist. Geil, was wir bauen, oder? Das kannst du so Sachen teilen. Dann fragen wir auch, was kann man noch verbessern? Das heisst, alle können sich eigentlich vorbereiten und auch schon Inputs hineingeben, was könnte eigentlich noch besser funktionieren? Man kann sagen, nichts, ist schon alles gut. Vielleicht schon da ein Hint, wenn das zu viel passiert, ist vielleicht nicht alles gut. Und zum Schluss tun wir immer noch bewerten, wie halten wir uns eigentlich an unsere Regeln. Weil wir haben gesehen, die Teamkarte wird zwar von gewissen Teams auch schon kreiert, meistens ausgedruckt, hängt gerade über dem Drucker meistens, weil sie sagen, weißt du, das ist mir noch viel, oder? Das ist so die alte Bürothematik. Wir haben immer gesagt, ja,
ist der Drucker im Lager versteckt, also dort wird die Teamkarte niemand gesehen.
Und wir sagen dann immer, oder wir haben immer gesagt, wir müssen immer wieder einmal darüber reflektieren, hey, wie halten wir uns eigentlich an unsere Vorgaben, tun wir das sagen. Und dann eigentlich mit einem Klick tut es das gerade zusammenfassen. Das heisst, alle bekommen volle Transparenz. Wie entwickelt sich die Stimmung? Was sind Themen, die bei uns gut funktionieren? Was ist kommentiert worden? Wo können wir uns verbessern? Und wie halten wir uns eigentlich an unsere Regeln? Und dann bereitet das der Moderator, die Moderatorin mit dieser Software vor. Und das ist eigentlich wie Unterstützungsmöglichkeiten durch die Software. Also du kannst eigentlich mit einem Klick so einen Mood Talk vorbereiten. Was es eigentlich macht, das zieht er all die Daten, auch die historischen Daten, zu einem gewissen Thema als Beispiel, drin. Wir haben jetzt eigentlich wie eine Datenbank aufgesetzt, was sind eigentlich gute Guides oder Abläufe für so Mood Talks. Jetzt kann ich zum Beispiel angeben, hey, im nächsten Mood Talks Thema Feedback-Kultur ist aufgekommen. Drücke ich auf einen Knopf und dann tut es mir eigentlich immer so einen Leitfaden generieren, aber sehr personalisiert. Und das ist jetzt eigentlich wie, kannst du dir vorstellen, wie in einem ChatGPT, wo wahrscheinlich viele kennen, da kannst du das auch einfach prompten und weiterschaffen, so immer einen neuen kreieren. Und dann drückst du auf den Knopf und dann ist eigentlich gerade der Meeting-Leitfaden als Notizboard in der Software hinterlegt und ich bin ready für den Mood Talk.
Okay.
Und dann, ja, wie eigentlich der Mood Talk abläuft, du hast dann halt wirklich das Meeting, das kannst du auch frei gestalten. Also bei uns ist dann halt so, meistens sind wir physisch im Büro, machen es auch am Bürotag, wenn wir dann durchführen. Da gehen wir schnell durch. Mood, würde das alle also einschätzen, auf und ab, wie auch immer. Und dann haben wir schon mal eine erste Diskussion. Dann meistens hat Themen, die man herausheben auf der positiven und zu verbessern Ebene. Und dann gibt es meistens so ein Fokusthema. Und der Moderator, Moderatorin ist auch frei, das Thema schon zu wählen. Ich habe zum Beispiel letztes Mal vorbereitet das Thema Transparenz. Ja, ich sage immer Transparenz, ist mir mega wichtig, oder? Und dann haben wir immer zusammen definiert, es ist immer aufgekommen. Es gibt ein gewisses Thema, wo man eigentlich gar nie sagt, müssen wir mal darüber reden. Und dann ist aber spannend, dass wir eigentlich gemerkt haben, wir haben eigentlich nicht ganz das gleiche Verständnis, was meinen wir zu Transparenz. Heisst volle Transparenz, dass ich muss erzählen, wenn die Hauskatze Magenbeschwerden hat, oder ich Liebeskummer, was auch immer, oder geht es mehr ums Arbeitssachen. Und dann tun wir eigentlich wie die Themen durchdiskutieren. Und wichtig ist, es gibt auch immer einen Output, wo man sagt, was heisst das für uns? Und meistens wird das ja gerade in der Teamkarte dann wieder notiert. Und das kann sein, entweder eine Regel von der Zusammenarbeit, wo man sagt, hey, Transparenz heisst für uns, dass man am Montag, oder dass man den Kalender öffentlich hat als Beispiel, oder? Wir alle teilen. Oder es kann einfach heissen, hey, jemand muss sogar etwas bis nächstes Mal machen, also ich habe einen Action Point. Und dann zum Abschluss vom Mood Talk machen wir mal die Runde auf und fragen, hey, ist das überhaupt Wertstiftung gewesen, was wir jetzt da gemacht haben? Hat sich die halbe Stunde bei uns alle oder drei Viertel gelohnt zu investieren? Was müssen wir verändern? Wer macht den nächsten Mood-Talk und haben wir da ein spezifisches Fokusthema? Und so kommst du eigentlich bei uns in einer jetzt eben halben Stunde, drei Viertelstunde super schnell auf den Punkt. Du musst nicht am Anfang mal abfragen, was sind denn Themen, die wir besprechen, sondern du kommst super vorbereitet in das Meeting und dann hast du wieder einen Output raus, wo du wieder weiterarbeiten kannst. Und das ist so ein bisschen wie der Mood Talk an sich jetzt bei uns abläuft.
Okay, und ich habe vorher gefragt, ab welcher Größe macht Sinn? Jetzt frage ich die andere Richtung. Bis zu welcher Größe kann der Mood Talk mitwachsen? Also, weil für mich tun es ein bisschen so nach einer Retro, so im Ansatz gewisse Aspekte, was raus. Und wir haben bei uns alle Quartal, recht lang so eine sogenannte Firmenretro gemacht, wo man wirklich alles von der Organisation betrachtet hat. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass der Meeting oder die Art von Meeting nicht mehr funktioniert. Ich glaube, es sind etwa 20 Leute.
Wenn wir ehrlich sind, ist es schon vorher schwierig geworden, einfach aufgrund von, dass jeder dann die Post-its beitragen kann. Und es ist viel zu viel. Und du bist den ganzen Nachmittag dran. Und
die Hälfte finde ich, okay, jetzt sind zwar viel gewotet worden, aber ist für mich völlig nicht relevant und sehe ich ganz anders. Und darum so ein bisschen die Frage, haben da damit schon Erfahrungen gemacht, bis zu welcher Größe von Teams das der Muttag in der Art und Weise funktioniert?
Ich glaube, jetzt das grösste Team, das wir haben, sind, glaube 27 Leute. Okay. Ist eine Station. Ist eine Station mit Schichtarbeit im Gesundheitswesen. Und dort ist halt eigentlich spannend. Wir sehen, es funktioniert auch mit grossen Team. Es braucht auch ein bisschen mehr Moderationsskills und das Format wird anders werden. Und was du eigentlich jetzt wieder den Benefit hast, von einer Software einzusetzen, vor allem in so einer grossen Runde, ja, du musst nicht mal 27 Mal abfragen, hey, was ist denn das Thema, was gut funktioniert, sondern es ist eigentlich, all bereitet sich 2 Minuten vor und zack, du hast einen vollen Überblick und sagst, hey, heute reden wir nur über das Thema X. Nichts anderes rundherum. Und das ist eigentlich die grosse Herausforderung, wenn du grosse Teams hast, es braucht ein bisschen mehr Moderationserfahrung zum einen, aber dann vor allem auch ein bisschen ein anderes Format. Und dann musst du halt sicherstellen, hey, wir haben jetzt eine grosse Runde, vielleicht machen wir dann Breakout-Groups oder Sessions und dann tragen wir wieder zusammen. Aber es funktioniert auch mit gross. Wir haben letztes Mal einen gemacht, es sind 42 Leute gewesen. Es braucht auch wirklich ein bisschen ein anderes Format. Und es braucht nicht mal mehr Zeit. Ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt. Das heisst ja nicht, okay, weil wir mehr Leute sind, wenn wir jetzt einen ganzen Morgen machen, dass wir alles abholen. Sondern wenn du es super vorbereitet hast und alle sich vorbereitet haben, kannst du eigentlich auf einen Punkt in einer halben Stunde kommen. Und ich glaube, das ist halt wieder Power von einer Software, wo dann eben auch siehst, hey, wie haben wir uns jetzt über ein Jahr entwickelt? Müssen wir jetzt eigentlich wie auch gewisse Themen einfach fix reinsetzen und sagen, hey, in dem grossen Team sprechen wir jetzt in den nächsten 4 Moodtalks genau die 4 Themen. Und da braucht es halt ein bisschen mehr Guidance am Schluss wirklich, um in so grossen Teams auch dann schnell wieder den Mehrwert rauszuziehen.
Und da geht ja voll in das Buzzword, Data-Driven Decision-Making, oder das statt Bauchgefühl halt wirklich Facts. Und wenn ich es richtig verstehe, Software hilft vor allem dabei, dass alles, wo du jetzt keine Zeit hast, um wirklich one-on-one oder einzeln durchgehen, dass da halt gleich transparent ist, oder? Dass für alle einsehbar ist, wer hat was, wo drückt der Schuh an, und dann kannst du die Themen dann vielleicht einzeln angehen.
Genau, und vor allem halt die Themen, die uns alle betreffen. Weil du hast vielfach, und das ist eigentlich das Spannende, wenn wir mit Teams reden und sagen, ja, haben wir denn schon das Format, sagen eigentlich alle, ja, wir haben das schon. Wir haben unser Monthly-Meeting, Weekly-Meeting oder wie immer. Eigentlich im Team selber. Ja. Und wenn dann aber die Leute alle gefragt haben, was ist so ein bisschen eigentlich der Outcome? Nur schon der Output aus, aber dann der Outcome, sagen sie, dann guckt da drin und es werden Sachen diskutieren, die mich nicht mal interessieren, oder? Und das ist ja dann eigentlich spannend. Und darum sagen wir auch, entscheidend ist, dass du je nach Team halt vor allem Sachen diskutieren, die dann alle im Raum innen betreffen. Und Tendenz hast du meistens, dass Organisationen sagen, du, wir machen möglichst jetzt grosse Team, oder in einem Unternehmen machen jetzt das nicht in kleineren Teams, sondern auch eines gross, oder? Weißt du, wir sind ja eine Firma. Und unser Input ist immer, ja, sind denn das jetzt wirklich Themen, wo auch alle müssen eine Veränderung machen, wo alle können etwas dazu beitragen, oder ist es dann meistens, hey Josh, tu doch mal das Excel auf unseren SharePoint aufladen, weil ich suche noch immer, oder? Ich habe immer noch kein Ding. Ah ja, ist eigentlich recht, okay, super, oder? Ja, ja. Und das ist eigentlich dann mehr entscheidend bei dem Ganzen. Die Software hilft halt auch wieder zu erkennen, hey, das sind vielleicht Themen, wo du nicht einmal in deinem Team kannst entscheiden oder lösen. Also jetzt vor allem bei den Grosskunden, wo wir unterwegs sind, sind das auch strukturelle Themen, wo es nicht heisst, das können wir jetzt entscheiden. Aber wir sehen dann plötzlich wieder im Hintergrund, hey, das ist jetzt von 20 Teams, kommt das Thema bereichsübergreifende Zusammenarbeit auf oder Informationsfluss. Hey, Organisation, das müsst ihr doch mal angehen, oder? Oder der Wertbuch wird als sehr schlecht eingeschätzt. Die Leute wissen nicht mal, was das genau heisst, wissen nicht mal, was in einer Teamkarte definieren. Hey, macht doch mal eine Learning Session zu dem. Und das ist halt wieder, wo wir sagen, da hat Software und Daten so einen riesen Vorteil, weil du nicht musst überall reinhören, dann schreibst du auf ein Blöckchen und dann tust du es mal probieren, zusammen auszuwerten, sondern wahrscheinlich real-time kannst du da Entscheidungen treffen.
Ich sehe so drei verschiedene Faktoren, wieso dass man ein Startup in die Richtung gründet. Oder? Für mich sind Gründe entweder, ich will unbedingt ein Startup machen und suche jetzt noch eine Idee. Oder ich kenne mich mega gut mit Daten aus und finde, hey, wir können mit diesen Daten einen Mehrwert schaffen. Oder man findet, mir ist Kultur und Teamzusammenarbeit so wichtig und darum möchte ich ein Startup in die Richtung. Was war bei euch?
Vielleicht muss man es nicht in der Reihenfolge. Aber eigentlich so der Treiber ist eigentlich der dritte Punkt gewesen, wo man sagt, hey, was uns eigentlich antreibt, ist wirklich, dass man eigentlich so eine Arbeitswelt schaffen kann, wo die Leute viel mit reflektieren, wie schaffen wir eigentlich zusammen, darüber reden, der Talk. Wir glauben immer, das ist eigentlich das Entscheidende. Darum sagen wir auch, das ist in der Software alles ersetzt und dann miteinander kommunizieren und dann lösen. Und am Schluss, was wir vereinfachen, ist der Austausch. Schneller auf den Punkt zu kommen und dann Lösungen können zusammenfinden. Und dann eben der dritte Punkt ist wirklich auch, dass man davon wegkommt, nur reden, sondern wirklich sagt, hey, was machen wir jetzt, oder? Wie können wir das verbessern? Wie können wir zueinander schauen? Und das war eigentlich so der Haupttreiber gewesen. Und wir haben am Anfang auch nicht gewusst, dass wir eine Software bauen, zum ehrlich sein. Wir haben gesagt, hey, schau, wir haben angefangen mit Interviews. Also, das ihr und ich, es ist eine sehr klischeehafte Story. Ich hole es jetzt aber raus. und zwar, eigentlich das Dritte, also Jonas, ich und Sir, wir haben in völlig verschiedenen Bereichen gearbeitet. Der Jonas war bei der Suva, IT, eben sehr agil, das Arbeitsumfeld. Dann der Sir war in der Strategieberatung, Projektgeschäft, sehr intensives Arbeitsumfeld. Und ich war in einem Drohnen-Startup und habe zum einen Business Development Sales und das HR dürfen aufbauen und starten. Und der Sir und ich, wir haben zusammen studiert und dann haben wir sehr klischeehaft, zweite Lockdown, irgendwie, was ist es, September 2020 oder so, wir sind alle aus der Innerschweiz, sie und ich zusammen auf einer Wanderung, schönen Unterland, haben sich mal wieder getroffen und gesagt, du, wie läufst du am Arbeiten? Ja. Und dann sind wir eigentlich plötzlich auf den Punkt gekommen und gesagt, hey, wir reden eigentlich sehr viel miteinander in den Teams, aber es ist meistens fachliche Themen, sachliche Themen, das war's. Und wir reden eigentlich fast nicht darüber, wie schaffen wir eigentlich gut zusammen. Und hinten raus gibt's halt dann Spannungen, entweder sehr unzufrieden, Projekte gehen nicht voran, man ist hässig aufeinander oder sogar völlig überlastet. Und dann habe ich wie gesagt, schau, auf dem Weg ins Tal runter, das gehen wir jetzt an. Nein, das ist nicht so. Wir haben dann wie gesagt, hey, das ist eigentlich ein mega spannendes Thema. Wir sind zwar eigentlich Fan von unserem Background, wir haben beide Accounting Finance studiert, der Jonas Computer Science. Ich habe gesagt, komm, jetzt sollen wir mal Interviews machen. So mal wirklich die Research-Phase. Und dann haben wir eigentlich mit so Ideensprints angefangen. Haben dann wie eine Gruppe gehabt, sind sogar noch andere Leute dabei gewesen. Dann haben wir das halt reingebracht und gesagt, hey, look, ich glaube, das ist ein Thema. Und wir haben dann in dem Ideensprint zuerst zwei Wochen mal getestet und gemerkt, hey, das ist eigentlich immer noch eine mega gute Idee. Und dann haben wir mit über 100 Firmen ein Interview gemacht. Und unser Ansatz war, hey, wir wollen das besser erforschen, im Sinne von, was sind eigentlich Themen, die die Mitarbeiter beschäftigen. Wieso kommen die Themen nicht auf den Tisch? Was beschäftigen eigentlich Führungskräfte und auch eine Geschäftsleitung? Mhm. Und dort aus ist dann eben gekommen, dass die Mitarbeiter gesagt haben, hey, weißt, ja, mich beschäftigt eigentlich da schon mega viele Themen von der Zusammenarbeit, wie es mir geht, wie ich mit Belastung umgeht. Aber ich habe das Gefühl, es beschäftigt nur mich. Ich habe das Gefühl, es beschäftigt andere nicht. Und das Zweite, was sie mir wieder gesagt haben, ist, ja, weißt du, es hat nie den richtigen Zeitpunkt gegeben, um das anzusprechen. Es hat so nie so den Moment gegeben, um zu sagen, hey, schau jetzt, das beschäftigt mich eigentlich. Und von der Führungskraft ist immer das Feedback gekommen. Ja, weißt du, ich frage immer, oder? Weißt du, ich habe offene Türen, ich frage immer, wie geht's? Und irgendwie kommt sie. Und wenn es kommt, dann ist es ja zu spät. Entweder haben die Leute gekündigt, oder sie sind vielleicht sogar krank geschrieben, oder sehr unzufrieden, oder sehr überlastet. Und auf einer Geschäftsleitung sehen wir schon immer das Feedback, wir machen doch schon so viel, weißt, wir haben so viel Angebot, wir wollen doch in die gute Richtung, etc. Und das ist dann eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, hey, da können wir jetzt eine Lösung reinbringen. Und wir haben dann auch viele Lösungen angeschaut, halt viele Befragungen haben wir dann auf den Test nicht gesagt, Befragen, das ist keine Lösung, oder? Das zeigt dann das Problem auf, aber die Leute haben ein Problem, dann das zu lösen. Dann wir brauchen eigentlich eine andere Ebene. Dann haben wir auch gesehen, ja, es braucht eigentlich nicht immer einen Coach. Wir haben da mit vielen geredet gehabt. Und wir vergleichen es immer so ein bisschen mit dem Gesundheitswesen. Viele Sachen kannst du auch mal selber einen Check machen, jetzt online, oder? Gute Apps, etc. Vielleicht hast du mal einen Telemed. Lütst mal an, sagst du, ich kann immer ein bisschen Rückenweh oder weiss noch was, das ist ein bisschen schlecht. Du hast schon das mal probiert. Vielleicht gehst du dann mal in eine Drogerie, in eine Apotheke, bekommst mal etwas. Aber du gehst eigentlich selten gerade zum Chirurg, oder? Das heißt nicht, du Spital, Notfall, zack, Chirurg und go. Und das ist immer so ein bisschen unsere Metapher, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich so so ein das Telemet, wenn wir noch abdecken können. Mhm. So der Self-Check, definitiv. Vielleicht auch so ein Lauf-App, ein Sport-App, oder? Wo ich da dran habe, da eine Struktur gibt. Und wir wollen dann eigentlich mehr auslösen, wenn es einen Chirurg braucht, dass dann auch der schon weiss, hey, was ist denn da oben? Ja. Das ist dann eigentlich so der ausschlaggebende Punkt gewesen, wieso auf eine Software, wenn wir auch Software können entwickeln, Daten können auslesen. Und dann so der letzte Punkt, ja, wir haben schon den Anreiz gehabt, oder sagen wir, wir sind ready gewesen, um selber auch etwas zu gründen. Hätten wir schon eine Lösung gesehen, die das wahrscheinlich anbietet, hätten wir können sagen, du, probieren wir dort reinzukommen. Aber wir haben dann wie rumgeschaut und gesagt, ja, es gibt viele Coachings, es gibt sehr viele Befragungen, es gibt so ein bisschen die Self-Help-Apps, aber was eigentlich fehlt, ist so ein bisschen die Kombination, oder wie wir es jetzt nehmen, eigentlich so ein bisschen das Betriebssystem für die ganze Organisationskultur, wie gehen wir miteinander um. Und da haben wir uns entschieden, komm, jetzt gehen wir da rein, jetzt machen wir das.
Hey, mega cool, hast du gleich ausgeholt.
Vielleicht zu lang gewesen.
Nein,
aber ich habe den Bogen geschlossen. Ich habe den Bogen in 3 Punkte priorisieren, ich habe ihn geschlossen.
Ich finde es eine schöne, es ist echt eine coole Story. Man hat sich vorstellen können, wie wir beim Sonnenuntergang ins Tal abgeschlafen sind und die Idee diskutiert haben. Nein, was ich vor allem so cool finde, ist, ich habe so viel wiedergefunden. Also, mein bester Kollege, wir haben vorhin noch zusammen, also nicht zusammen, wir haben in der gleichen Firma gearbeitet, einen recht grossen IT-Arbeitgeber. Und das ist schon lange her, er ist dann Jahre später mal bei einem Startup gewesen und du hast vor deiner Background-Story so gesagt, das Wichtigste ist eigentlich einmal miteinander darüber reden, also nicht nur darüber reden, sondern auch ändern, wie schaffen wir eigentlich zusammen. Und ich mag mich so gut erinnern an seine Story, wo er dann im Startup war, nach all diesen grossen Corporates, wo er immer gefunden hat, ja, da kommst du einfach rein, das Framework ist klar, so schafft man zusammen, so funktioniert es, entweder gefällt es dir oder gefällt es dir nicht, so ist es im Nachhinein im Vorkommen, oder? Und im Startup ist dann zwar so, hey, wait, da gibt es irgendwie, da kann man irgendwie selber bestimmen. Und für ihn war es ein mega Aha-Moment gewesen und für mich dann auch, als er es mir erzählt hat, so, und er hat gesagt, das ist die grösste Veränderung überhaupt, miteinander zu sagen, hey, wie machen wir da eigentlich miteinander? Weil da gibt es Sachen, die mich stören und wo andere, glaube ich, auch stören und dann können wir es zusammen ändern. Und ich glaube schon, dass im Kern bei den grossen Firmen nicht darum geht, um das zu unterdrücken. Das machen die nicht absichtlich. Die hätten gern, dass ihre Mitarbeitenden sich melden und sagen, hey Mann, da läuft scheiße, da machen wir immer wieder den gleichen Fehler, da rennen wir immer wieder in die Wand. Ich habe eine Idee. Aber wir sehen das auch, systematisch passiert es immer wieder, dass die Leute entmutigt werden. Und nach dem dritten Mal, wo sie das Gefühl haben, ich habe es eigentlich gesagt, aber vielleicht ist es auch gar nicht angekommen, da weißt du besser wie ich, gehen sie dann irgendwann auch auf und sagen, du, interessiert ja niemand und dann machen sie Pfust im Sack. Oder?
Und ja, und das ist eigentlich noch spannend, das ist halt das, darum glauben wir wieder an eine Software, das ist eigentlich in grossen Firmen die Hauptherausforderung, wenn, sagen wir, Geschäftsleitung, HR, Bereichsleitung fragt, ist, was sind denn Themen, die ich beschäftige, wie holt ihr das eigentlich ab? Das ist eigentlich immer eine ähnliche Antwort, das ist, ja, wir haben eine Mitarbeiterbefragung, die machen wir alle 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, bis die Modernen sagen, weißt du, wir müssen jetzt umgestellt, machen jetzt Pulsbefragungen. Das ist alle 6 Monate, oder? Und dann sagen sie, das Zweite ist, ja, weißt du, wir haben bei uns HR Business Partners, die sind super nah an der Linie, die haben 300 Leute unter sich, aber die wissen genau, was da läuft, oder? Die bekommen das zurück und rapportieren das. Und wenn dann aber die Mitarbeitenden fragst, sie sagen, ich sag's ja schon manchmal, ich gib's immer wieder an, oder? Es passiert einfach nichts. Und genau. Die Wahrheit ist eben, nicht einmal, dass nichts passiert, aber es braucht halt einfach ein bisschen länger. So, es wird dann wie aufgenommen, man gibt es das an in einer Mitarbeiterfrage, oder man sagt es irgendwo, es wird irgendwo rapportiert. Aber das Problem ist halt, in einer Grossfirma kann man das meistens nicht gerade innerhalb von 2 Wochen, meistens nicht mal innerhalb von 6 Monaten ändern, sondern es braucht ein bisschen länger. Aber man sieht es dann nicht, oder? Dann heisst es ja, schau, ich habe jetzt schon wieder etwas reingebracht, es passiert gar nicht. Aber wenn man wüsste, hey, das ist jetzt in einem GL-Meeting diskutiert worden, oder? Wir haben es ja gesehen. Und nur schon da wieder die Transparenz und Klarheit reinschreiben oder reinbringen, hey, es läuft etwas, wir brauchen 12 Monate, schaut, es ist wirklich, wir probieren uns das Beste, wir brauchen 12 Monate, das wäre der Game-Changer. Und das kann halt, darum sagen wir wieder, da braucht es eine Software, so ein Betriebssystem, das genau wieder siehst, hey, es ist aufgenommen worden. Und man kann mal sagen, es geht nicht. Ehrlich, es geht nicht, oder? Ja. Das, was du willst, können wir hier nicht liefern. Jetzt musst du entscheiden, passt das für dich oder passt das nicht? Aber wir können es nicht ändern. Es muss nicht mal Frust aufkommen, weil es nicht passiert, weil es wird nicht passieren. Und wenn du eigentlich wieder diese Klarheit hast oder hättest, dann umgehst du eigentlich genau das so der Schock oder die fast ein bisschen, die Frustration, dass dann eben etwas gesagt wird und gleich mit passiert.
Ja, ich meine, du änderst die Ausgangslage fundamental, weil du wirst gehört. Und vielleicht ist die Antwort nicht die, die du dir gewünscht hast, aber Leute haben dir zugelassen und sie haben sich damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, das bedeutet schon recht viel in einer Frust rein, oder irgendwie, wenn du nicht ganz happy mit der Situation bist, dass zumindest zugelassen wird, dass du da auch spürst.
Und was eben das Zweite, nur vielleicht Josh schon mal auf die Input zurückgekommen, was eben auch spannend ist, mit vielen Organisationen, wo man redet, die sagen, du, wir sind eigentlich noch nicht so weit für so etwas. Okay. Weißt, das ist, und den Satz verstehe ich eigentlich nicht ganz. Es ist immer so, vielleicht haben wir noch nicht ganz gut kommuniziert, was wir eigentlich genau machen. Weil wir erwarten nicht, dass jetzt die Leute reinlaufen und sagen, du, alles geht mir schlecht und alles ist schlecht. Und das ist ja nicht die Idee vom Mauthager sich, sondern es geht darum, hey, wie schaffen wir eigentlich besser zusammen? Und jede Organisation hat hoffentlich das Bedürfnis, das zu machen. Meistens hat auch eine Geschäftsleitung tendenziell das Gefühl, wenn man eigentlich vielleicht gar nicht will, dann müssen wir nachdem vielleicht sogar noch etwas machen, oder? Es werden Themen auch aufkommen. Aber was wir halt hinten raus sehen, ist der Benefit, jetzt gerade ein gutes Beispiel, ich glaube, es gibt keine Firma, die sagt, wir stehen unter Kostendruck. Es gibt wenige Organisationen. Firmen sind alle unter Kosten durch Organisationen. Vielleicht nicht alle, aber tendenziell sagen alle, hey, wir müssen besser zusammenarbeiten, wir müssen effizienter werden, oder? Und wir sagen, das einfachste und das kostengünstigste wäre, wenn alle Teams sich mal eine halbe Stunde Zeit nehmen und abschreiben, wie schaffen wir eigentlich besser zusammen? Wo können wir Zeit einsparen? Wo haben wir vielleicht, zum Beispiel das eine Team hat mit dem angefangen, sie machen den Schredder. Alle schreiben sich 5 Aufgaben auf, die sie eigentlich nicht mehr machen sollten, weil es nicht in ihrem Aufgabenfeld ist, weil es nicht etwas ist, was wertstiftend ist. Sie definieren, was wir schreiben und dann wird es nicht mehr gemacht, oder? Stell dir mal vor, ein Nestle wird das machen. Strukturiert, messbar. Ja, das hinten aus, die wissen gar nicht, was sie den ganzen Tag machen sollten, oder? In so viel Zeit nachher. Und ich glaube, das ist so eigentlich spannend. Da geht es nicht um Kultur, will ich das oder nicht, sondern es geht darum, hey, können wir effizienter arbeiten? Können wir besseren Service unseren Kunden liefern und können wir bessere Produkte liefern? Und dann geht es nicht darum, wenn wir das oder nicht, sondern ja, Zusammenarbeit ist der Kern, außer Unternehmen, die nur Software für sie arbeiten, oder? Und das gibt es einfach noch nicht allzu viel. Meistens ist noch ein Human Factor rum. Und das ist eigentlich das, was eigentlich entscheidend ist. Corporate oder nicht, ist eigentlich egal, weil ich glaube, die Thematik müsste überall klar sein, wie schaffen wir miteinander zusammen, wie gehen wir miteinander um.
Ja, also dein Claim ist ja einfach, wer will nicht effizienter zusammenarbeiten? Also, ich meine, der beantwortet sich selber. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist, die Leute davon überzeugen, wie einfach ist es mit eurem Tool, mit eurem Know-how. Ich finde den Schredder mega cool, wie du jetzt gesagt hast. Ich bin gerade an einem Buch dran, wo es auch darum geht, unter anderem nicht, man soll nicht immer To-Do-Listen machen, sondern auch mal eine Not-To-Do-Liste oder eine To-Stop-Liste. Weil manchmal, wenn man Sachen einfach weglässt, die vielleicht Zeit klauen oder nicht so zielführend sind, hat man fast mehr davon, als wenn man sich irgendwelche To-Do-Listen schreibt, die man dann gleich nicht erreichen kann. Und von dem her, meine Frage ist mehr, sind die selber drauf gekommen? Haben ihr es dann? Ist das eures Tool, das die Idee dann gibt und sagt, hey, probiert doch mal da?
Ja, was mir halt, das ist wieder der Vorteil auch daran mit der Software, da kannst du sehr viele Inspirationen reinspielen. Also was wir jetzt halt gesehen haben, sind über 3000 Mood Talks durchgeführt worden und wir können auch plötzlich auf reinspielen, auch in diesen Guides. Es ist halt nicht einfach, dass wir mal reingeschrieben haben, hey, wie könnte das jetzt aussehen, sondern hey, das hat gut funktioniert. Hast du schon mal überlegt das? Hey, das wäre eine gute Regel, hast du das schon mal diskutiert? Und was halt die Leute sehr schätzen, ist nicht ein weisses, leeres Blatt, das heisst, du, Josh, das ist das Thema, mach mal etwas, überleg mal etwas, sondern schon mal eine Inspiration. Und wir sagen eben nicht, vielleicht ist das auch so ein bisschen Unterschied, wir sagen nicht, das ist jetzt das, was du musst machen, das wird jetzt das und das hin, sondern das wäre eine Idee, oder? So könntest du es machen, du könntest das aufteilen, weiss ich was. Und das ist eigentlich dann das Tool, wo das bringt. Aber vor allem auch wieder kreative Inputs aus der Community aufnimmt, um das wieder können zu teilen. Das heisst, der Schredder ist mal von einem Team gekommen, hat das mal reingebracht und gesagt, das hat eigentlich gut funktioniert. Und jetzt können wir halt wieder das Wissen den anderen teilen.
Das heisst, ihr moderiert da und sorgt dafür, dass da wieder reingespielt wird.
Genau, im Tool drin.
Ja, und ihr macht wahrscheinlich auch sonst Research in dem Bereich. Also, ich weiss es bei uns, oder? Auf dem Weg zur Selbstorganisation haben wir immer wieder neue Sachen gefunden, neue Regeln, tönt immer so hart, Framework, oder auch wie schaffen wir zusammen, wie funktioniert das? Und da gibt es unfassbar viel Inspiration in Büchern und dem grossen, bösen Internet, wo man meint immer, wir haben da irgendwas erfunden und machen jetzt irgendwie auf lustig oder so. Mitnichten, die meisten Sachen, die wir nutzen, sind von irgendwoher in der Kombination, so wie wir es machen, kann es schon sein, dass es vielleicht niemand anders gibt, der es da eins zu eins so macht. Woher bezieht ihr eure Ideen? Was sind so eure? Habt ihr so eine Bibel?
Ja, genau. Smooth-Talk-Manifest, jetzt mal alles raus. Nein, wir ziehen es
schreibst du jetzt denn, oder?
Genau. Nein, wir arbeiten sehr viel dann mit Experten und Experten zusammen.
Okay.
Mit Arbeitspsychologen, mit Organisationsentwicklerinnen, mit Coaches etc. Und halt eben viel auch Theorie. Wir haben immer gesagt, für uns gibt es nicht die Wahrheit. Und das ist, glaube ich, auch, wo wir wieder sagen, darum ist auch Software, wir nehmen das hin, wo wir sehen, dass es funktioniert. Und es ist nicht eine Philosophie dahinter oder das Modell, das dahinter ist. Ja, wir haben ein Modell, wo wir Sachen messen können. Da haben wir auch eine klare Struktur dahinter, aber das ist nicht eine Meinung. Und das ist auch nicht wichtig, ist jetzt meine Meinung, ist es um Sir oder um Jonas, sondern das funktioniert oder nicht. Und wir vergleichen es halt eigentlich meistens mit, ich will einen Verkauf machen. Da gibt es tausende Leute, die dir genau sagen, wie verkaufst du viel, oder? Hat der eine recht?
Ich glaube nicht. Alle sagen etwas anderes.
Alle sagen etwas anderes, aber es gibt irgendwie gewisse Muster, wo du siehst, hey, wenn du dem Prozess folgst, es erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du das Ziel erreichst, oder? Und das ist eigentlich so das, was wir mitbringen, das ist eigentlich wirklich dann die Struktur und der Prozess, der wirklich auch fundiert ist. Das heisst, darüber gibt es ja genug Literatur. Und so der andere mit diesen Übungen etc. ist eigentlich spannend, wahrscheinlich auf Whiteboards, Miroboards und in Notizbüchern gibt es en masse das Wissen, oder? Aber das Problem ist eben, es ist nicht irgendwie strukturiert, es ist nicht zusammengefasst, es ist dann auch nicht sehr einfach, um das zu finden. Und da tun wir eigentlich wieder den Mehrwert bringen. Das heisst, wie gesagt, wir erfinden eigentlich das Rad nicht neu, sondern wir bauen eigentlich wie verschiedene Sachen zusammen, die dann in einem super effizienten Prozess für die Organisation plötzlich umsetzbar werden. Und wo man dann auch sieht, hey, vielleicht ist es nicht umsetzbar. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was wir auch wieder reinbringen, es ist nicht, dass ich am Morgen aufwache oder Sir oder Jonas und sage, ach, das ist die neue, so müssen wir es machen, oder? Sondern es ist auch sehr viel Testen. Also wir sind sehr Trial and Error, wo wir dann auch viel wieder rausschießen und sagen, das funktioniert nicht. Oder hey, das müssen wir jetzt vielleicht wieder testen in einer kleinen Gruppe.
Und da sehen wir auch direkt, oder? Also er spielt eine Idee rein, er merkt, 4000 Leute haben sich da angeschaut und niemand hat es gebraucht. Also
bringt es auch das, was du fragst am Anfang, ja, wieso ist es nicht Self-Service, sondern die machen es nur selber. Ist halt auch aus der Testphase daraus, wo wir sehen, vielleicht so können wir es noch nicht machen. Ich glaube, das und das müssen wir noch anpassen. Und darum, wir sind sehr Daten treiben und darum auch sehr schnell in der Iteration. Also, wenn du zurückschaust, wie hat das der Ansatz vor 2 Jahren ausgesehen, wie hat das vor einem Jahr ausgesehen, wie hat das vor 3 Monaten ausgesehen, du siehst auch, hey, es kommt immer weiter und es verbessert sich und es löscht einmal wieder etwas raus. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was wir dann auch verkaufen, ist, aber wie gesagt, nicht ein Modell, eine Meinung, sondern sehr viel Wissen, das zusammenkommt in einem Prozess, der dann im Praxisalltag auch umsetzbar ist.
Und wo geht eure Reise hin? Also weißt du, so ein bisschen das Gefühl, wenn du dich traust, um dich aus dem Fenster zu lehnen und gestützt auf deine Daten, was sind die nächsten Schritte? Wie geht es weiter?
Aber wie schon, ich kann es kurz erwähnen, wir sehen wirklich, was wir bauen für Organisationen ist, wir haben wirklich das Betriebssystem für die Organisationskultur. Und wir vergleichen jetzt viel, das ist ja wieder es gibt so verschiedene Sachen, aber vor allem im Sales-Marketing, wir vergleichen es immer sehr stark mit dem, weil am Schluss Sales Marketing sind Emotionen und es ist Mensch zu Mensch, wo die Interaktion abläuft. Und trotzdem gibt es heute, ich glaube wenige, ich mag es behaupten, keine Verkäufer und Marketers, die noch mit Blog und Telefon dann arbeiten. Einfach ein Blog, Papier und dann gehen sie arbeiten. Sonst ist überall zumindest ein Noteboard, wo sie zusammen arbeiten und Sachen hinschreiben. Überall ist eine Datenbank, Kontakt, Touchpoints, was haben wir gehabt. Und wir sehen, dass wir das bauen für die ganze Thematik Organisationskultur und wie schaffen wir eigentlich miteinander zusammen. Und das bringt halt wieder Klarheit, es bringt Struktur und es bringt Messbarkeit rein. In ein Thema, wo heute nicht mehr noch viel das Gefühl haben, das ist eigentlich Bauchgefühl, oder? Und weißt du, ich muss eigentlich mit den Leuten reden. Und das ersetzt es nicht. Ich glaube auch immer noch, man wird nur in 100 Jahren Mensch zu verkaufen. Aber es wird einfach viel effizienter, es wird viel gezielter. Und ich sehe, hey, dort gehe ich vielleicht das Risiko, dass das nicht funktioniert. Und das ist eigentlich das, was wir bauen. Da wirklich so das Betriebssystem für die ganze Thematik Organisationskultur.
Mhm. Du hast gesagt, dass, ich weiß nicht mehr genau, wie du es zusammengestellt hast, aber quasi, dass es eigentlich mega Sinn macht, dass man zuerst mal reinschaut und schaut, okay, was können wir verbessern, wie können wir unsere Zusammenarbeit rausholen und wie können wir mehr rausholen aus den Leuten, die wir haben. Du hast mich einfach gerade erinnert an Gespräche, die ich vor kurzem hatte im Bereich von dem ganzen Fachkräftemangel, wo die Firmen alle nach Leuten schreien und sagen, wir kriegen keine Bewerbung, wir kriegen da. Und da finde ich auch immer so das Spannende, so, hey, vielleicht muss man auch zuerst mal nach innen schauen. Die Leute, die wir schon haben, wie happy sind denn die? Gibt es dort noch was zu verbessern? Weil schlussendlich sind da die Ersten, die über deine Firma reden. Ja. Und Röbi, du hast mir da letztes Jahr so gut zusammengefasst, oder so. Hey, du musst mir zuerst bei dir aufräumen und schauen, dass du dort die Happiness irgendwie ankriegst von den Leuten.
Bevor du mehr Wasser ins Glas reinlässt, sollst du vielleicht Slack mal finden und stopfen. So ein bisschen im Stil, ja.
Mhm. Und das geht für mich in eine mega ähnliche Richtung, oder? Vielleicht brauchst du gar nicht 5 Leute mehr auf 100 Angestellte, die du hast, wenn die anderen 100, die du schon hast, besser können zusammenarbeiten können. Mhm. Effizienter zusammenarbeiten klingt jetzt, als wären es so Maschinen, die man so mal tunen und schleifen, aber die haben ja auch alle ein Interesse daran, dass ihre Arbeit sinnvoll und Spass macht und keine Zeit verlieren.
Oder vielleicht, das ist eben immer so, das ist eben unser Ansatz, wir sagen immer, eigentlich, den Grossteil kannst du selber intern durch die Klarheit schon mal lösen. Und vielleicht, ich weiss nicht, das ist jetzt eine These, vielleicht ist es auch besser, weniger Employee Benefits zu haben, dafür mehr Lohn zu zahlen. I don't know, oder? So eine Hypothese, die ich einfach mal hinbringe. Weil das ist auch immer wieder unser Punkt, was wir nicht sagen, ist, was ist gut und was ist schlecht. Das ist wie nicht unsere Aufgabe. Ist nicht, wir sagen nicht, ihr seid herausragende Arbeitgeber und habt eine gute Kultur, sondern wir sagen, wir machen transparent, was sind ihr und was sind ihr nicht und wo sind ihr und wo sind ihr nicht. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, euch zu sagen, ist das gut oder schlecht. Wie wieder im Vergleich mit den Marketing- und Sales-Tools. Ja, es zeigt einfach auf, Umsatzziel wirst du wahrscheinlich das ja nicht erreichen. Ist es das gut oder schlecht? Pff, musst du wissen, oder? ja, aber es zeigt es mal. Oder? Und das ist so ein bisschen das, wo uns halt auch wichtig ist in dieser Thematik. Und ich glaube, das ist eigentlich die Entwicklung, die wir auch sehen, auch wieder mit Fachkräftemangel etc. Jetzt hast du gerade mega einen Trend, dass Organisationen sehr, sehr stark ins Recruiting investieren. Eigentlich in Zeiten, wo du sagst, okay, vielleicht wachsen wir jetzt in den nächsten paar Monaten nicht. In einer normalen Zeit, wo man jetzt nicht den Fachkräftemangel hat, würde man eigentlich Recruiting einstellen, weil wir müssen in den nächsten 6 Monaten nicht heiraten. Aber alle haben Angst, hey, wenn wir jetzt aufhören zu heiraten, dann können wir wahrscheinlich in 12 Monaten, wenn wir wieder heiraten müssen, können wir nicht. Und was jetzt siehst, dass halt die Employer-Branding-Schiene, da wird gepusht, oder? Schöne Videos, gute Webpages. Hey, wir müssen jetzt unsere Werte definieren, neues Leitbild.
Auch von Beraterinnen. Also ich sehe da so präsent wie noch nie.
Und dann hast du jetzt neue Tools, um eben kurze Videos etc. Und was mir eigentlich dann, das ist wieder meine Meinung, vielleicht noch wichtig, was ich halt mich frage, und das ist das, was wir glauben, wird sich massiv ändern. Du wirst in Zukunft nicht einfach wieder rausposaunen können. Das sind unsere Werte übrigens und das stimmt und das auf der Webpage. Sondern ich würde fragen, prove it. Ist das so, oder? Und heute wird keine Organisation, keine Firma einen Gewinn, Verlust oder irgendeinen Umsatz auf die Webpage haben, der nicht irgendwie auditiert ist. Was heisst, du, da haben wir drüber geschaut, das stimmt, oder? Aber wenn es darum geht, wie schaffen wir zusammen Kultur, da in 2 Klicks haust du das raus. Und wenn man die Firma fragt, ist es denn so? I don't know, oder? Familiäres Umfeld, wir schauen zueinander, wertschätzen etc. Und das ist so mein Punkt. Schau zuerst, versteht zuerst, was ist denn bei dir genau? Mache eine realistische oder kreiere eine realistische Erwartungshaltung gegenüber von den Leuten, die bei dir einfach anfangen arbeiten. Und was ist die Realität, die passiert? Recruiting-Prozess, das Gefühl, coole Bude, oder? Cooles Team, kommt da rein. Ja, nach 6 Monaten sagst du, hey, das stimmt überhaupt nicht, das gange wieder, oder? Und das ist das, was du nicht willst. Du willst nicht frühe Fluktuation, irgendwie diese Thematik. Und da glauben wir, können wir eben auch die Transparenz schaffen. Darum sind wir so überzeugt von dem, oder? Wir können aufzeigen, hey, was sind da für Werte, die gelebt werden, wo wollen wir auch hin? Und dann kannst du sagen, Compiler Explain. So die klassische Sustainability-Thematik. Wenn wir noch nicht compliant, wir können erklären, wie wir dort hinkommen. Und ich glaube, das ist das, was entscheidend wird aus unserer Sicht. Und dann kannst du alles rundherum dann anfangen bauen und eigentlich die Authentizität dann auch gegen raustragen. Aber zuerst muss man mal intern die Klarheit haben, die Aufgaben machen. Darum würde ich jetzt viel ausgeholt, aber Josh, ich bin mit dir einer Meinung.
Nein, ich glaube, es ist einfach genau die Erkenntnis, oder so, Fachkräftemangel. Woher kommt es denn? Also, ist es ein universaler, es gibt zu wenig Profis und man bildet zu wenig Leute aus, oder sind es vielleicht gleich einfach auch Themen? Ich meine, klar, wenn es jetzt im Übermaß absolut ausgebildete Experten hätte, dann würde niemand über das reden. Aber trotzdem glaube ich, die es hat, die können sich halt mehr aussuchen und die suchen sich logisch, also wäre ja komisch, wenn nicht, auch eine Art, was wollen sie. Und das Social Recruiting ist ein mega wichtiges Thema. Also ich glaube, dass es Sinn macht, den Bewerbungsprozess ein bisschen zu vereinfachen und sich ein bisschen von alten Sachen zu lösen. Aber es reicht dann gleich nicht, weil genau wegen dem du sagst, wenn nachher die Werte gar nicht rum sind und du Leute hast, die irgendwie auch so ein bisschen kurz vor dem Absprung sind und vielleicht auch schon rumliegen sind, dann holst du es vielleicht rein, aber bleib es dann. Und darum sage ich, du musst zuerst die Haie aufräumen, blöd gesagt. Und das ist definitiv, das wird immer wichtiger werden, auch weil immer mehr Leute auch nach dieser Zufriedenheit suchen, berechtigterweise.
Also ich mache das noch mega ungern, aber es ist auch einfach schlichtweg günstiger, um das bestehende Team zu kümmern und schauen, dass die zufrieden sind und bleiben, anstatt das Team mehr zu ersetzen. Weil das ist nicht nur zeitaufwendig, sondern auch extrem teuer.
Ja, wir sind halt machen auch viel immer wieder Interviews, weil wir gerne Sachen schreiben, Studien etc. um das Thema herum. Und ich habe jetzt gerade eine grosse Interview-Session gemacht und da ist eigentlich so Tenor von Verwaltungsrat und Geschäftsleitungen. Der Aspekt Kultur wird aus ihrer Sicht entscheidende Wettbewerbsvorteile in der Zukunft sein. Und sie sagen eigentlich aus zwei Gründen. Das eine, Robert, was du gesagt hast, ja, es ist günstiger, die Leute zu behalten. Das ist so ein bisschen der Kosten, oder eben, dass die Leute gut zusammenarbeiten. Das ist einfach eine Effizienz-Thematik und eine Kosten-Thematik. Das heisst, so auf der Kostenebene, das ist das eine. Weniger Recruiting-Ausgaben, weniger, wo nur Leute einspringen, Temp-Anstellungen etc. Und das andere ist aber, sie sagen vor allem auch, es hat eine Umsatzkomponente, weil Stabilität und ein klares Verständnis, was sind wir nicht, macht glückliche Kunden. Es ist so simpel. Ich meine, bei euch wahrscheinlich auch, wenn jetzt euch ein Kunde immer wieder alle vier Monate, dann ist es der Josh, dann kommt der Robert und dann kommt der Nächste und sagt, hey, was ist denn bei euch nicht gut, oder? Ich will doch auch mit jemandem Vertrauen aufbauen, zum auch wiederverkaufen etc. Und die sagen, hey, das ist in der Zukunft entscheidend. Und jetzt halt durch einen Fachkräftemangel gibt das dem Ganzen einfach nochmal einen Boost und es wird schneller kommen, weil ja, der ist strukturell rum. Und ich glaube, es ist nicht jetzt wahrscheinlich auch unsere Aufgabe und eure Aufgabe, dass wir jetzt da mehr Leute in die Pflege reinbringen, weil das sind auch strukturelle Themen. Ja. Jetzt ist die Frage, sagen wir als Organisation, oder in der IT, oder bei euch das Gleiche, jetzt ist die Frage, sagen wir, hey, wir möchten jetzt nicht noch anderen Leute wegnehmen, oder? Dann geht es anderen IT-Bau, dann geht es ja nicht gut, wenn wir nicht noch da competen gegen die. Oder sagen wir, hey, wir wollen einfach guten Service und wir wollen eine gute Bau, wir wollen die besten Leute haben. Ja. Da schauen wir eine gute Kultur, ein gutes Fundament und die Leute, die wir anziehen, wollen dann auch hier bleiben. Und ich glaube, das ist so die Grundsatzentscheidung, die Organisationen sich auch entfällen. Aber es gibt, glaube ich, keinen Verwaltungsrat, keine Geschäftsleitung, die nicht darüber redet, wie bringen wir eigentlich eine Kultur hin, wo die Leute gerne hierher kommen wollen, die Besten hierher kommen und die, die wir wollen, behalten, auch bleiben. Ich glaube, nicht alle wollen bleiben, aber die, die wir wollen, behalten, auch bleiben. Und ich glaube, das ist so strategisch eines der Top 3 Themen, die aktuell in der Geschäftsleitung und VRM ablaufen ist.
Und wenn jetzt jemand von den Zuhörerinnen genau merkt, so, das ist genau meins, ich fühle mich mega angesprochen, wie geht man vor? Wie meldet man sich bei dir? Geht man auch mal auf eure Website?
Webpage, dann kannst du gerade ein Meeting buchen. Okay. Mal einen Austausch oder auf LinkedIn schreiben oder ein E-Mail oder anrufen. Oder euch schreiben und dann ein Intro machen. Naja, wir sind eigentlich auf vielen Kanälen aktiv. Oder einfach einmal, komm mal vorbei. Schön Altdorf sind wir daheim, komm mal klopfen.
Gut. Cool.
Ja, nicht nur du bist sehr ausschweifend gewesen, Loris, aber es war angenehm gewesen zum Zuhören, es hat Spass gemacht, sondern Josh auch. Ich habe mir zurückgehalten, ich eigentlich nichts gesagt. Es sind also wirklich eigentlich hier zwei gewesen. Aber wir kommen langsam doch so ein bisschen zum Ende von unserer Zeit. Und für alle, die jetzt nicht die ganze Stunde möchten, sich reinzuhören, die Frage an dich, Loris, weißt du, das, was du findest, müssen die Leute aus unserem Gespräch mitnehmen?
Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Dann kannst du am Anfang noch reinspielen lassen, oder? Ja, ich glaube eigentlich so, der Schlüssel ist, man soll im Team, in der Organisation Klarheit haben, wie, wenn wir eigentlich zusammen schaffen, wie schaffen wir heute schon zusammen, und wo haben wir vielleicht das Delta, und wie gehen wir jetzt das an? Und wie gesagt, es geht nicht darum, was ist gut oder was ist schlecht von einer breite Gemeinschaft bewertet, sondern vielmehr, was passt für uns und was nicht. Und wie können wir uns jetzt verändern? Ich glaube, das ist so das Entscheidende. Wie macht man das? Ja, man kann es mit Block und Papier machen, man kann es abschreiben, man kann es in einem Excel. Das ist alles okay. Aber ich glaube, da wieder ist entscheidend, die Struktur und den Prozess irgendwo abgeschrieben haben, wo man immer wieder zurückschauen kann und sagen, gehen wir die richtige Richtung? Entwickeln wir uns in die Richtung, wo wir möchten, oder ist es eigentlich mehr eine Rückentwicklung, die vielleicht nicht gut ist. Und ich glaube, das ist so das, wo mein Input ist, oder meine Zusammenfassung, ich weiß nicht, ob es übergekommen ist, von heute. Und ich glaube, wenn man die Klarheit hat, dann wird man als Organisation die besten Leute finden, aber vor allem die besten Leute können behalten. Ich glaube, das ist das, was ich als Zusammenfassung würde mitgeben.
Schön gesagt.
Sehr schön zusammengefasst.
Ja, eine mega viel spezifischere Frage, die mir schon lange so im Kopf rumschwirrt, weil du hast am Anfang, wo du so ein bisschen beschrieben hast, über Meetings geredet und auch, wie machen wir Meetings, und das ist immer wieder ein mega Painpoint. Ich glaube, vielen Unternehmen, auch in Umfragen, sieht man immer wieder, was lautet am meisten Zeit, ja, sind ja nicht Meetings, die ich nicht so. Wenn man jetzt nicht den ganzen Weg geht und sich für Mood-Talks entscheiden will und alles, weißt du, so aus deiner Erfahrung aus, so der Number-One-Tipp für bessere Meetings?
Frag mal die Leute, wenn der richtige Zeitpunkt für interne Meetings ist. Das ist für uns so das Erste, was wir diskutiert haben, weil so die Tendenz ist immer, Montag um 10 oder um 11 Uhr machen wir All-Hands-Meeting, oder? Da können wir alle mal informieren, was abläuft. Das ist so ein bisschen das, was wir wieder sehen. Und wir haben zum Beispiel gesagt, interne Meetings sind bei uns nur noch am Nachmittag, am späten Nachmittag. Das ist so unser Input gewesen. Und jetzt ist es einfach spannender, weil Personen, und das ist nicht richtig oder falsch, aber wenn man sich mal einigt, vielleicht ist es für ein paar früh am Morgen, vielleicht ist es für ein paar vor am Mittag, wenn man sich wie mal einigt, hey, wann haben wir eigentlich interne Meeting, dann weiss ich, wann kann ich dir auch etwas reinbuchen. Und vor allem hast du ein bisschen einen inneren Frieden, das ist auch mal bei uns so passiert, du hast einen inneren Frieden, weil du weisst, hey, am Morgen bin ich produktiv, am Morgen kann ich das Zeugs abarbeiten, und ich habe nicht irgendeine Unterbrechung von einem halbstündigen Team-Meeting drin. Ich glaube, das ist so für uns das Erste. Nicht mal, und dann kannst du diskutieren, wie lange müssen die sein, wie müssen die vorbereiten. Aber so das Erste, sag mal, wann sollten die Meetings eigentlich aus meiner Sicht optimalerweise stattfinden?
Okay. Finde ich einen coolen Tipp.
Ja, und es ändert sich auch. Also gerade bei so einem Meetings ist auch zu beobachten, unser All-Hands hat, glaube ich, schon etwa 10-mal den Zeitpunkt geändert, von wir machen es direkt vor dem Mittag mit anschliessend zum Mittag, bis wir machen es kurz vor dem Feierabend und nachher noch zusammen Feierabend Bier, bis zu zmitzt irgendwo im Nachmittag. Also man hat es immer wieder geändert und irgendwann merkst du eine Spannung und dann probierst du wieder etwas Neues und dann...
Ja, yeah, oder auch, weil was wir dann diskutiert haben, jetzt gehen wir in die zweite Stunde hin, oder, von dem Podcast. So, natürlich, der Röbi hat wollen abgehalten und dann tut der Josh mal so eine offene Frage rein, dann kommen wir natürlich nochmal ins Fahren.
Meetings ist so ein schönes Thema.
Ich glaube, für das könnt ihr mal eine Folge machen, oder ihr, müsst ihr mal mit Sherpany, die sind doch die Meeting-Experten. Ich glaube, das Zweite, was wir zuerst immer diskutieren, braucht es überhaupt ein Meeting? Das wäre wahrscheinlich fast die erste Regel, wenn wir diskutieren.
Ja. Wer muss dabei sein, wer nicht? Das ist auch immer so.
Und zwischen uns sind jetzt auch gewisse Meetings. Wir haben immer gesagt, wir teilen alles, was wir diskutieren, schon im Vorfeld, strukturiert ausgeschrieben. Und wir haben Meetings nur noch für Fragen zu diskutieren. Und nicht mehr präsentieren. Hört auf mit präsentieren. Wir haben gesagt, asynchronisch vorbereiten und Fragen können wir dann synchronisch diskutieren. Und das sind solche, das... Ich habe das Gefühl, da haben wir bei uns eine gute Basis gefunden. Aber ist wahrscheinlich auch noch einfacher, wenn man das Dritte jetzt im Sechsten ist, als wenn man 2500 Leute oder so ist.
Also ich glaube, sich darüber austauschen, wer funktioniert und wer funktioniert nicht, in den Teams, ist immer gleich einfach. Also da hast du schnell gemacht. Man muss es wollen, machen.
Absolut.
Alright, ich versuche es nochmal. Vielleicht kommt es schon nochmal mit der offeneren Vorgestellung.
Nein, ist gut. Aber da mit dem Meeting, da hätte
es hast du noch müssen loswerden.
Ja, ich habe gewusst, der Loris hat gute Inputs, wo wir so bis jetzt noch nicht haben. Und ich weiß, ich finde es einfach, ja, es ist eines von der grössten Themen immer.
Definitiv, das ist so. Hey, danke dir vielmals für deine Zeit, Loris, und für deine Insights. Und wie man jetzt auch merkt, wir könnten problemlos eine zweite, wahrscheinlich auch eine dritte Stunde füllen. Und darum würde ich auch sagen, wir behalten die unbedingt auf unserer Wunschliste für zukünftige Podcast-Gäste auch noch drauf. Und dann wiederholen wir da einfach und schauen, wie hat sich Mutag entwickelt und was sind deine Tipps im Jahr 2 zum Thema effiziente Meetingstrukturen. Danke dir vielmals, absolut, dass du dabei warst. Ja,
merci euch. Cooler Podcast, cooles Setup. Und wie schon gesagt, ich kann es allen Gästen empfehlen, weil das ist so professionell. Ich werde jetzt sehen, das Setup, das die haben, wie das vorbereitet wird. Darum könnt ihr euch bewerben. Wo können sich die Leute bewerben, wenn bei euch mal ein Gast sein, das muss man jetzt auch noch sagen.
smartif.ch/podcast.
Also. Ja, viel Glück allen. Das ist, Nein, cool, merci vielmals. Und let's move talk soon. Das war
Danke dir. Ciao, Loris. Danke.